Es ist grau, es ist nass und irgendwie ja, schreit gar nichts nach Camping. Aber es geht bald wieder los. Wir haben Anfang März, ich schaue aus meinem Fenster und wir haben seit dem letzten Herbst keine Podcast-Folge mehr gemacht, weil es ganz viele Veränderungen gab. Und ja, was es damit auf sich hat, wer jetzt vielleicht neu dabei ist, wer leider nicht mehr dabei ist oder was wir sonst so alles vorhaben, genau das werden wir euch in dieser Folge erzählen.
Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
Präsentiert von Caravan & Co., der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
Gut, ja, fangen wir mal an. Ich habe gerade gesagt, grau und grau. Ich sage erstmal hallo und grüß Gott an meinen Gast.
Ja, hallo Peter.
Schön. Also, wer bei uns regelmäßiger Podcast-Hörer ist, der wird unter Umständen diese Stimme zuordnen können. Jetzt fange ich schon an zu grunzen, wie so ein kleines Schweinchen. Diese Stimme zuordnen. Wobei, es ist einfacher, das fällt mir jetzt gerade ein, es ist einfacher, diese Stimme zuzuordnen, wenn sie lacht. Also, sie müsste ich jetzt eigentlich einen Witz erzählen, weil die meisten Menschen kennen dein Lachen. Herzlich willkommen, Dirk Langenfeld von Camp Nation.
Ja, hallo Peter, danke für die Einladung in den Podcast.
In den Podcast.
Yeah,
endlich Podcast. Ja, das ist schon mal eine Veränderung. Was es damit auf sich hatte, erzählen wir gleich, aber ich gehe noch mal zwei Schritte zurück. Wir haben ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das im September oder Oktober war, aber auf jeden Fall im Herbst letzten Jahres unsere letzte Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, die 74., wenn ich mich nicht irre, mit zwei lieben Menschen von Whale & Trail. Jetzt habe ich es wieder. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ist auf jeden Fall so oder so wunderbar, dass wir wieder da sind. Warum hat das so lange gedauert? Naja, also Nummer eins ist, dass man beim Podcast immer mal wieder auch mal eine Pause braucht, weil wenn man einen wöchentlichen Podcast macht, dann ist das schon eine ganze Menge Arbeit und ist natürlich auch eine ganze Menge Stoff. Und zwischendurch muss man es ähnlich wie das andere Menschen auch machen, vielleicht auch mal eine kleine Pause machen. Das war der ursprüngliche Plan. So, eine kleine Pause ist natürlich was anderes als ein paar Monate. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, dass unser lieber Co-Host, der Dominik Krause, einen neuen Weg eingeschlagen hat, sozusagen on the road gegangen ist, etwas anderes zu machen. Er hat sich wieder mehr dafür entschieden, seiner Leidenschaft des Fotografierens und Filmens zu folgen. Und damit war eigentlich klar, dass der Vans & Friends Podcast einen, ja, wenn man so will, einen neuen Setup braucht. Und ja, ich bin ich bin alt, ich bin genauso alt wie du, lieber Dirk.
Ja.
Und wir alten Männer, wir können einfach nichts Neues machen. Wir sind glücklich, dass wir überhaupt was zu tun haben. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich muss auf jeden Fall dabei bleiben. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Und dann haben wir gesagt, na gut, okay, Peter, du machst weiter. Und haben aber dann drüber philosophiert, wie machen wir das in Zukunft? Und ein wesentlicher Schritt, und darüber würde ich mich gerne heute mit dir ein bisschen unterhalten, ist, dass ich glaube, ich habe dich gefragt, oder? Ich habe es nicht bestimmt, ich habe dich gefragt.
Nee, du hast es nicht bestimmt, Peter. Aber wenn du fragst, ist ja schon sehr viel Bestimmung mit in der Stimme drin. Ne? Dirk, du wolltest doch immer schon mal, oder? Wann fangen wir an?
Ja, du machst schon den Podcast, oder?
Genau so ungefähr war es.
Ausrufezeichen. Genau. Nein, ich habe mir gedacht, ich suche mir einen neuen Co-Host oder beziehungsweise nicht nur einen, sondern vielleicht zwei oder drei, damit das ein bisschen mehr verteilt ist, damit es auch ein bisschen weniger Aufwand für die Einzelnen ist. Und der mir als erstes wirklich eingefallen ist, warst du, lieber Dirk. Und zwar deswegen, weil wir haben beruflich viel miteinander zu tun. Aber vor allem, weil wir, glaube ich, beide wirklich leidenschaftliche Camper sind.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, wir haben auch eine Menge persönliche Zeit. Jetzt sitzen wir gerade 600 Kilometer auseinander. Aber persönliche Zeit, gemeinsam einen Podcast zu machen, weil wir ja ungefähr 50 Tage im Jahr, wenn du die Schiebetür aufmachst, du mein Wohnmobil siehst oder umgekehrt. Wenn ich die Tür aufmache, ich die Schiebetür von deinem Wohnmobil sehe, genau.
Genau. Wie er letztens mir schrieb, er vermisst meinen straßendreckigen Ducato vor seiner Tür.
Genau.
Da war ich mir nicht sicher, ob ich gerührt sein soll oder ob ich angepisst sein soll, weil er mein Auto beleidigt hat.
Aber ich war gerührt. Dass der dreckig ist, da kann ja das Auto nichts für. Ne? Das ist der Besitzer schuld. Aber in der Tat war das ja, glaube ich, die erste Messe seit, also im kompletten Jahr, wo wir uns nicht auf einem Parkplatz getroffen haben, nämlich in Essen. Da warst du nicht dabei, weil du was anderes zu tun hattest. Und da war ich alleine und guckte dafür auf dem Fußballstadion. Auch schön.
Genau. Ich habe es besser gemacht, muss ich wirklich sagen. Nichts gegen Essen, aber ich war in der Woche in Norwegen.
Ja gut, gewonnen.
Die Parkplätze waren noch schöner.
Das glaube ich auch, ja, das glaube ich auch.
Ja, eindeutig. Naja, na gut. Ja, jetzt gehe ich mal zurück, weil wir wollen natürlich ein bisschen was hören. Ich erzähle gerne auch, auch die ein oder andere Anekdote von mir, damit das sozusagen ergänzt wird. Aber wann hast du das erste Mal eine Nacht unter freiem Himmel beziehungsweise im Zelt verbracht in deinem Leben?
Boah, also die erste Nacht in meinem Leben unter freiem Himmel habe ich in der Tat ohne Zelt verbracht. Nämlich, ich glaube, das war in einer Ferienfreizeit in Österreich. Okay. Und zwar in Uttendorf, so hieß das Kaff. Da war ich 9 Jahre alt. Da haben wir mit 40 Leuten gehaust und haben dann eine Nacht draußen auf den Wiesen verbracht, weil das da so geil war, weil wir als Stadtkinder noch nie so einen Sternenhimmel sehen durften, wie das in Österreich in den Bergen möglich ist, wenn da keine Wolken sind. Genau.
Okay, und dann habt ihr, aber ihr hattet sonst eine feste Unterkunft.
Ja, ja, genau. Das war quasi eine Ausnahme. Und dann ergab sich das eigentlich viel durch Ferienfreizeiten. Ne? Also wir haben zwar überwiegend unsere Ferienfreizeiten hier in der Gemeinde, in der ich als Jugendlicher unterwegs war, in Häusern verbracht. Aber irgendwann, als ich dann auch ans Steuer kam, haben wir angefangen, also als Betreuer ans Steuer kam, haben wir auch angefangen, kleine Zeltfreizeiten zu machen, längere Wochenenden, Osterherbstferien etc. pp. Und dadurch habe ich überhaupt die Bekanntschaft mit dem Zelt bekommen, aber auch die Bekanntschaft bekommen, dass das nicht meine Art des Zeltens wäre, würde ich das öfter machen. Also ich bin nicht der geborene Pfadfinder, ehrlich gesagt.
Sehr schön. Uttendorf, vielleicht das zur kurzen Erklärung, liegt zwischen, ich habe es nachgeschaut jetzt gerade, Zell am See und Mittersill. Ist eine sehr schöne Ecke. Also gehört, glaube ich, noch zu Tirol. Ist sozusagen, wenn man nach Kitzbühel fährt und dann noch ein bisschen weiter fährt, dann kommt man wieder in ein neues Tal. Und da ist dann Uttendorf. Also von dem haben wir wieder was geografisch gelernt. Gibt es auch in der ganzen Region durchaus den einen oder anderen schönen Campingplatz auch ein guter Startpunkt, um zum Beispiel in die Hohen Tauern zu fahren. Richtig. Nicht ganz so weit weg. Ja, ja, jetzt hast du das gerade schon richtig gesagt. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Ich kann es wirklich nicht eingrenzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit 9 Jahren das erste Mal weggefahren bin, was Camping anging. Allerdings so unter freiem Himmel mit Zelt, da wird es schwierig. Das kann ich nicht zuordnen. Wahrscheinlich auch, und da schließt sich wieder der Kreis. Ich bin ja ein altes Bundeswehrkind. Also mein Vater war Soldat, Berufssoldat. Und es gibt das Bundeswehrsozialwerk, das ist sozusagen die Sozialorganisation für Bundeswehrsoldaten, und die bieten immer verschiedene Ferien- und Urlaubsprogramme an. Und eins davon war, jetzt muss ich mal nachdenken, genau, war St. Peter-Ording. Das war eine Jugendfreizeit nach St. Peter-Ording, und da habe ich im Mannschaftszelt mit irgendwie 20 anderen Jungs und einem Unteroffizier, der in der Ausbildung zum Piloten war, der war unser Betreuer. Da habe ich im Zelt übernachtet, aber das war auch nicht, ja, ich weiß nicht, so richtiges Campen. Das ist natürlich mit Feldbetten und mit allem schön organisiert und schön stramm, fast in Reih und Glied aufgereiht, die Zelte. Das war auch noch nicht so ganz das richtig und wahre. Wenn ich jetzt an den heutigen Campingurlaub denke, oder Menschen, die den heute machen, und vielleicht kannst du das auch gleich kurz sagen, dann müsste ich nachdenken, glaube ich, war es wirklich erst im Erwachsenenalter, weil vorher meine Eltern einen Wohnwagen, Wohnmobil und so weiter hatten. Also sie waren viel mit Fahrzeugen unterwegs. Das habe ich allerdings bereits ab, weiß ich gar nicht mehr, 7, 8, 9, so um den Dreh gemacht.
Ja, ich hatte noch, also bevor ich dann in meine Art des Campings übergegangen bin, hatte ich noch eine Begegnung mit 19 Jahren. Da haben wir in Assisi eine Woche gecampt. Und als ich morgens aufgewacht bin, eine 50 Zentimeter breite Ameisenstraße über unsere 14 Schlafsäcke drüber wanderte zu unseren Chips, fand ich halt auch nicht mehr lustig. Also da war mir klar, wenn du mal zelten gehst, hast du einen festen Boden im Zelt. Und das habe ich angefangen in der Tat mit der Geburt meiner ersten Tochter, also vor 12,5 Jahren. Sind wir das erste Mal im Familienzelt campen gefahren, wie wir es heute noch tun.
Ja, das hätte mich sehr gefreut, wenn du mir damals schon hättest weiterhelfen können, beziehungsweise noch früher, weil ich bin das erste Mal mit der Familie weggefahren an den Gardasee. Wer ein bisschen zugehört hat bei unseren ganzen Folgen, die wir gemacht haben, der weiß, dass ich durchaus öfters mal am Gardasee bin. Aber es war wirklich das allererste Mal zum Campen mit der Familie. Ich war vorher schon mal während meiner Ausbildungszeit auch mit Freunden da. Aber auf jeden Fall sind wir da hingefahren und ich habe vorher mir gedacht, okay, wir haben cool, ich bin lässig, ne? Ich hatte einen Land Rover Defender als Firmenwagen, ich hatte ein Dachzelt obendrauf und habe mir gedacht, wow, geil, aber was brauchst du? Du brauchst einen Aufenthaltsraum, ne? Also wenn schlechtes Wetter ist, kannst du ja nicht nur im Auto sitzen mit zwei Kindern, Frau und Hund. Und meine Frau war zu dem Zeitpunkt noch nie in ihrem Leben campen. Und dann habe ich gedacht, okay, kaufst ein Familienzelt. Und da hätte ich mal Beratung von dir gebraucht. Du bist ja der alte.
Da hatte ich auch noch keine Ahnung, als du das erste Mal wahrscheinlich mit deiner Familie.
Da habe ich so ein olles Rundbogenzelt, weißt du, mit irgendwie 7 Rundbögen auf, weiß ich nicht, 60 Quadratmeter oder 100 Quadratmeter mit 2 Schlafkammern und sonst was. Also riesig. Auf jeden Fall war das so, dass dann, da stand also der Land Rover Defender mit dem Dachzelt und daneben war das Zelt und dann war der Platz voll. Also danach, da waren wir schon an unserer Eigentumsgrenze angelangt. Und das Schlimme war, wir kamen an am Gardasee, ich packte das Zelt aus und es fing an zu regnen. Und was hat natürlich meine Frau gemacht? Die hat im Defender gesessen mit 2 Kindern, hat sich das von innen angeguckt, wie ich draußen im strömenden Regen dieses Zelt aufgebaut habe und hat angefangen nach Zugverbindungen zu suchen, wie sie von Rovereto, das ist sozusagen die nächste Bahnstation vom Gardasee, vom nördlichen Gardasee aus, wie sie von dort aus wieder zurückkommt. Also nicht ganz so einfach.
Ja, also erstmal, wenn Zelter zuhören, der Peter meint mit einem Rundbogenzelt ein Tunnelzelt, bevor ihr jetzt alle fleißig Rundbogenzelt googelt und sagen, wieso hat der Dirk das nicht in seinem Shop?
Tunnelzelt. Wo sind denn hier die Rundbogenzelte?
Die Rundbogenzelte, genau. Ja, bei mir war es so, dass ich Überzeugungsarbeit vor dem Campen leisten musste, weil ich meiner Frau vorgeschlagen hatte, wir könnten doch jetzt zelten gehen, wenn wir Familie haben. Und sie halt auch nur super Erlebnisse vorher mit Zelten hatte, so Festival, kein Boden, Regen, Wasser. Und ich lange ein Zelt gesucht habe, mit dem wir campen gehen können, zelten gehen können. Und ich stand natürlich unter einem maximalen Druck, dass das Zelt dicht ist. Also, dass das auch funktioniert. Und das war nicht so einfach. Es hat dann so lange funktioniert, wobei ich auch ein Zelt der schwersten Klasse mit, ich weiß nicht, 16 verschiedenen Stangen gekauft hatte. Mhm. Aber als es dann stand, war es gut. Dann war es gut.
Ja, das war bei uns auch so. Also als es dann da war, ich meine, es war ein bisschen blöd, weil das ist am nördlichen Gardasee gibt es nur Campingplätze, da ist, sage ich mal, wenn du da 100 Quadratmeter auf dem Standplatz hast, dann hast du schon einen der ganz großen Plätze. deswegen war das ein bisschen schwierig, weil wir wirklich, also wenn wir vor dem Zelt saßen, dann saßen wir eigentlich schon fast auf der Straße auf dem Weg von den einzelnen Plätzen. Es war trotzdem so, dass nach 2 Wochen meine Frau gesagt hat, sie geht wieder mit campen. Und warum hat sie das gesagt? Weil sie gesagt hat, das Coole wäre, dass das Leben draußen stattfindet.
Das ist richtig.
Ja. Und das war sozusagen unser Familieneinstieg in das Thema Camping. Und dann, jetzt wenn du die Uli fragen würdest, würde sie sagen, und dann bin ich es nie mehr losgeworden.
Ja, das ist halt so. Wenn man, glaube ich, Spaß an diesem Thema gefunden hat, dann wird man das auch nicht mehr los. Dann ist das auch, glaube ich, für lange Zeit die Urlaubsform der ersten Wahl.
Ja, ist denn, du hast jetzt gerade gesagt, du bist das erste Mal losgefahren. Vorher wart ihr nur zu zweit mal so festivalmäßig oder habt ihr als Pärchen das nie gemacht?
Ja, man muss dazu sagen, bei uns ging das relativ schnell. Also wir lernten uns kennen und wurden schwanger. Also von daher
Ach so, ja, das stimmt. Die Männer werden mitschwanger. Wenn ich meinen Bauch ansehe,
sieht man ja heute immer übrig von den schwanger. Also wir hatten nicht so viel Zeit davor. Also dass wir viel Zweisamkeit hatten, das war ging bei uns alles relativ zügig und genau. Deswegen hatten wir. Aber sie hatte schlechte Erfahrungen. Ich war zwar auch auf Festivals unterwegs, aber wenn ich mit meinen Jungs auf Festivals unterwegs war, war das ehrlich gesagt egal, wie dicht oder nicht dicht das Zelt ist, weil da vor allen Dingen einer dicht war. Deswegen fällt das ja noch nicht mehr so auf. Da gibt es ja genügend Festivalbilder, diversester Art, wenn man googelt. Nein, wir hatten da auch mal ein altes Familienzelt von meinem Vater mit, womit mein Vater gefahren war. Das hatte der, glaube ich, 1965 gekauft. Ein Steilwandzelt, mit dem waren wir auf Festivals unterwegs.
Ein was für ein Zelt?
Steilwandzelt.
Ein Steilwandzelt, was ist das denn?
Das sieht so aus wie so ein Haus.
Ja, das sind so bei der Bundeswehr, diese Mannschaftszelte, das waren auch
dann Steilwandzelte. Das sind auch Steilwandzelte, genau.
Okay, gibt es die noch?
Nee, also leider nein. Aber beziehungsweise, das war auch mal so ein Akt des Aufbaus, ne? Weil da war noch, dann konntest du noch einen Küchenanbau dran machen und hinten noch an der Seite einen Schlafanbau dran machen. Da war das schwer wie die Sau, weil das alles aus Baumwolle war. Und das wird heute nicht mehr. Ich würde sagen, der Nachfolger eines Steilwandzelt ist zum Beispiel von der Bauart her, wo man es öfter sieht, irgendwie vom Campwerk, die Anhänger. Das ist okay. So die Form eines ehemaligen Steilwandzelts, nur dass heute auf dem Hänger draufsteht, genau.
Ja, okay. Ah ja, gut zu wissen. Wir haben also gelernt Steilwandzelt, wir haben gelernt Tunnelzelt, kein Rundbogenzelt.
Richtig.
Vielleicht sind diese ganz großen Eventzelte, die so riesig sind, oder wenn man so ein Zelt von De Waard nimmt, jetzt muss man den Zuhörern erklären, De Waard ist ein Hersteller aus Holland, der macht so ganz, wie heißt das größte, Oak, oder? Oak oder ja. Big Oak oder sowas. Ja. Da könnte man sagen, das ist ein Rundbogenzelt, ne? Weil die haben Rundbögen.
Ja, könnte man sagen.
Okay, ja gut. Es war ein Versuch wert. Haben denn deine Eltern schon vor deiner Zeit gecampt?
Ja, meine Eltern waren in der Tat, man muss dazu sagen, meine Geschwister und ich sind alle 11 Jahre auseinander. Also das heißt, ich bin mit meiner Schwester nie zusammen im Urlaub gewesen. Weil die halt 22 Jahre älter ist als ich. Und in der Zeit waren die noch Zelten, wobei das bei meiner Mutter nicht so erfolgreich war wie bei der Uli und bei der Sabine. Meine Mutter hatte nach dem zweiten Mal die Schnauze voll und dann ist wieder in Ferienwohnungen gefahren worden. Das heißt, mein Vater hat es probiert 2-3 Jahre, dann war es vorbei. Meine Schwester hat es allerdings angefixt und man kann schon sagen, dass meine Schwester, die relativ früh ihren Mann kennengelernt hat, mit 18, 19, seitdem Camper ist. Also die haben alles durch. Okay. Die haben Wohnwagen durch, Wohnmobile durch, 12 Jahre Dauercamping in den Niederlanden, in so einem Mobile Home, dann wieder Wohnmobil, jetzt wieder Wohnwagen. Die campen seit 50, 60 Jahren.
Okay, gut. Jetzt kommen wir mal zum Urthema zurück. Wir wollten dich ja so ein bisschen vorstellen. Und ich habe ganz am Anfang, habe ich das vergessen. Sag doch einfach nochmal deinen vollen Namen, dein Alter, dein Familienstand und welche Form des Campens du schon alles durchgemacht hast.
Okay, ich bin der Dirk Langenfeld, bin 50 Jahre alt, also im Juli letzten Jahres geworden, werde dieses Jahr 51 Jahre alt, bin verheiratet, habe 2 wunderbare Töchter, 12 und 8 Jahre alt und bin durch mein Hobby Camping dann auch dazu gekommen, irgendwann meinen Laden aufzumachen, Camp Nation. Und was habe ich durch? Also wir haben angefangen, Sabine und ich, in der Zeit, die wir hatten, bevor die Kinder kamen, die paar Monate, hatten wir ein kleines Zweimann-Zelt, mit dem wir unterwegs waren. Dann waren wir in einem größeren 6-Personen-Zelt unterwegs, dann ins Luftzelt. Das haben wir bis zu Corona die ganze Zeit durchgezogen mit dem Luftzelt. Dann wurde das ja ein bisschen schwierig mit in Urlaub fahren. Dann haben wir uns zwischendurch auf einem Naturcampingplatz in der Eifel, der mittlerweile durch die Hochwassersituation nicht mehr existent ist, hatten wir von einem Rentner einen alten Wohnwagen gekauft, einen damals 15 Jahre alten Tabat. Den hatten wir zufälligerweise 2 Wochen vor dem Hochwasser abgezogen und haben den nach Heimbach an die Ruhr gefahren. Und da haben wir jetzt quasi einen Dauerstellplatz noch zusätzlich. Das heißt, die langen Urlaube mit dem Familienzelt, an den Wochenenden auf dem Dauerstellplatz. Und wir haben ja seit ein paar Monaten oder jetzt seit einem Jahr auch in der Firma ein Promomobil, was viel unterwegs ist. Und das nutzen wir ab und zu auch mit einem Wohnmobil unterwegs zu sein. Das heißt, eigentlich machen wir mittlerweile die unterschiedlichsten Formen des Campings parallel. Genau.
Ja, okay. Sehr schön. Gut. Ich ergänze das mal nur um das Camping willen. Die meisten Leute wissen, wie ich heiße. Ich bin allerdings, jetzt könnte ich sagen, genauso alt wie du, bestimmt nicht. Ich bin ein paar Monate älter. Drei Monate älter, also nicht wirklich wesentlich unterschiedlich. Ich habe auch zwei Kinder, allerdings keine Töchter, sondern nur eine Tochter und einen Sohn. Und bin schon, wenn man so will, eine Stufe weiter. Nämlich einer ist schon dem Haus entflohen und macht auch nur noch Urlaub teilweise mit. Aber da kommen wir auch nochmal drauf. Auch durchaus im Bereich Camping. Und habe angefangen, wie ich vorhin erzählt habe, mit einem Defender mit Dachzelt. Habe dann sehr wirr, muss ich zugeben, einen Kofferanhänger mit Tür, Verkaufsklappe gehabt, auf dem ich zwei Dachzelte montiert habe. Also wirklich sehr abgefahren. Leider habe ich davon, glaube ich, gar keine oder wenn, dann nur ganz wenige Bilder. Dann bin ich weg davon, habe einen Wohnwagen gehabt, einen kleinen Wohnwagen mit Feuchtigkeitsschaden. Also ich habe auch alles mitgemacht, was man so als Idiot und unwissender Camper so mitmacht. Dann bin ich weiter zum größeren Wohnwagen. Der hatte einen Hagelschaden, aber ansonsten war der super mit einer geilen Aufteilung, mit einem Doppelbett, mit einer Sitzgruppe und mit zwei Stockbetten. Also es war der perfekte Familienwohnwagen. Und dann bin ich in die Kastenwelt, sozusagen Kastenwagenwelt eingetaucht und fahre seitdem mit verschiedenen Kastenwegen durch die Gegend, aktuell mit einem Ventura 630L, also 6,30 Meter lang und mit Längsbetten. Mit Aufstelldach und letztes Jahr bin ich dann das erste Mal wieder auch mit zeltmäßig unterwegs gewesen, dass ich nämlich einen Anhänger dabei hatte mit dem Dachzelt drauf und damit die Teenager, da kommen wir zurück zu meinem Sohn, auch was zum Übernachten haben. Also von dem her sieht man an uns beiden, glaube ich, dass Campen ist nie, oder das stimmt nicht. Es gibt, glaube ich, schon Leute, die wirklich die einen Wohnwagen 30, 40 Jahre haben, den fahren, damit in Urlaub fahren und ansonsten auf ihrem Dauerstellplatz oder sonst irgendwo stehen haben. Und es gibt die Dauercamper. Aber ich glaube, es gibt im Campingbereich viele Leute, für die Camping so eine Metamorphose ist, oder?
Ja, das, also vor kurzem, also jetzt letzten Sommer war eine Dame mit ihrer Familie bei uns im Hause und interessierte sich für ein Buszelt und dann habe ich die lange beraten und irgendwann sagte sie, du erkennst mich nicht mehr. Und dann sage ich, nee, tut mir leid, ich habe gerade keinen Faden dazu. Und die sagte dann, dass sie, ich meine, Camp Nation gibt es erst seit 2017, dass sie seit 2017 fünf Zelte bei uns gekauft hat. Also die hatte mit dem Familienzelt angefangen, war dann zum Wohnwagen übergegangen und hat sich ein Wohnwagenvorzelt gekauft. Dann sind sie alles in dieser fünf Jahre zum Wohnmobil übergegangen, haben sich ein Wohnmobil-Vorzelt gekauft, haben dann festgestellt, dass ein Wohnmobil nicht so ihr Lifestyle ist, haben sich wieder einen Wohnwagen gekauft. Und um das jetzt zu kombinieren und auch kurz zu machen, ein VW-Bus, wo sie ein VW-Bus-Vorzelt brauchten. Und die sind halt alles Mögliche gesprungen. Und jetzt am Wochenende hatten wir, also wir haben gerade im März, hatten wir Saisoneröffnung, aber auch einer der Ursprungskunden bei uns, der mittlerweile auch was ganz anderes macht. Ich glaube, dass der Camper als solches, und das ist wie bei vielen Dingen, zum einen Urlaub macht als Mittel zum Zweck, aber eben das Camping auch ein gewisses Hobby ist. Ne, sonst, wir haben Wiederholungstäter, die strömen so alle paar Wochen, strömern die durch unseren Laden und ich wundere mich, wo die das alles hintun, was die, ich meine, ich freue mich ja, aber was man alles so kaufen kann fürs Camping, obwohl man eigentlich schon fertig ist. Man ist mit dem Thema nie fertig und wenn man, glaube ich, fertig ist, fängt man mit einem neuen Camping-Thema an.
Ja, das stimmt. Interessanterweise ist es auch so, dass wenn man sich das anschaut, dass ja oft auch mit verschiedenen Altersklassen verschiedene Reiseformen kommen. Ne? Also dieses Thema Wohnwagen ist, glaube ich, wirklich, ist natürlich auch, sieht man auch sehr häufig mit älteren Leuten, auch mit Senioren. Wobei, ja, nur noch in Teilen. Aber ist vor allem ein Familienthema. Ne? Also das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass der Wohnwagen, also wenn ich jetzt noch Kids hätte, die klein wären, ich glaube, ich würde wirklich zurückgehen auf den Wohnwagen.
Ja, also ich habe jetzt für mich festgestellt, dass ein Wohnmobil mit kleinen Kindern für mich keine Option wäre.
Ja.
Also gerade wenn du so bewegungsfreudige Menschen wie die Lena, du kennst sie selber, meine Kleine hast, dann ist, und wir haben ja jetzt kein kleines Wohnmobil, mit dem wir unterwegs sind mit der Firma, das ist trotzdem zu klein. Also die braucht halt, die will halt auch mal tanzen.
Und, ja, was soll das denn? Also ja, ich bitte dich.
Im 7-Personen-Zelt mit 4 Personen bewohnt, kann man das, glaube ich, besser. Was ich ganz recht interessant finde, durch das Thema Luftzelte gibt es viele Rentner, die sagen, also einmal gibt es die Rentner, die vom Wohnwagen, glaube ich, dann in den Kastenwagen gehen, um Stadtreisen zu machen. Kurzer Kastenwagen, der kennt sich besser aus mit den Längen, 6 Meter.
Also kleiner, es gibt 5,40 Meter, 6 Meter und 6,36 Meter.
Genau. 45, so mit so einem Kastenwagen ankommen und dafür ein Vorzelt brauchen, weil sie damit vielleicht ein paar Monate in Spanien überwintern wollen. Aber es gibt auch viele ältere Herrschaften, die jetzt mitbekommen haben, dass es diese Luftzelttechnik gibt und die nach all ihren Etappen, die sie gemacht haben, Wohnmobil, Wohnwagen etc. pp., wieder mit ihren 60, 65 ins hochwertige Baumwoll-Mischgewebezelt mit Luft gehen und einfach sagen, wir wollen nur wieder zelten gehen. Und das mittlerweile Luftbetten und beziehungsweise selbst aufblasende Isomatten gibt, die besser sind als manche Matratze zu Hause, ist das eher auch möglich, dass man campen gehen kann im Zelt, auch wenn man älter ist.
Okay, ja, das ist interessant, weil das ist mir noch nicht so aufgefallen, aber das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man durch die Gegend fährt, man sieht ja auch immer nur das, was man sehen will, beziehungsweise wenn man dann auf eine besondere Form achtet, dann fällt einem auf einmal auf, wie viel es davon gibt, ne? Und Senioren, die mit Zelten unterwegs sind, da bin ich noch nicht so drauf eingestellt. Jetzt ist es aber so, zurück zu unserem Hauptthema.
Ja.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie du zum Zelten gekommen bist, beziehungsweise zum Campen, Entschuldigung, ja. Welche Formen du alle ausübst. Das ist ja doch relativ breit. Und gerade im Zeltbereich, glaube ich, auch hat jede Form ja sozusagen trotzdem ihr Zelt. Das macht das Ganze ja spannend.
Richtig.
Dass nur weil ich mit dem Wohnwagen fahre, ja nicht Zelte für mich nicht mehr relevant sind. Oder mit dem Wohnmobil oder wie auch immer. Aber wie kommt man dann auf die Idee, Zelthändler zu werden? Ich meine, ich finde ja auch, was weiß ich, ich nehme jetzt mal ein dummes Beispiel, ich finde American Football geil und komme trotzdem nicht auf die Idee, auf einmal American Football Spieler zu werden.
Wer auch durch.
Was ist da los? Was ist passiert hier?
Also einiges ist das
drin. Für die Line, ja, für vorne, ja, habe ich genau den richtigen Körper.
Das stimmt.
Ich hier.
Stimmt, wenn man da nicht laufen muss und einfach nur stehen muss, kannst du es machen.
Stehen und andere Menschen umschieben.
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also eigentlich relativ pragmatisch. Ich habe, wie gesagt, mein erstes Zelt, von dem ich immer erzählt habe, mit den ganz vielen Stangen, habe ich online gekauft und habe gesagt, das ist ein Mega-Zelt, du hättest es dir nicht gekauft, weil es so komplex ist mit dem Aufbau, wenn du es live gesehen hättest.
Ja.
Und dann, als es auf mein nächstes Zelt zuging, Luft, wo ich dann Bock zu hatte, bin ich inklusive aller Messen, die mir zur Verfügung standen, durch die Gegend gefahren und habe festgestellt, dass überwiegend keine Familienzelte in Läden, in Geschäften stehen, noch auf Messen stehen. Und wenn, dann eher die kleineren, weil auf Messen einfach die Standgebühren so teuer sind, dass kaum einer das tut. Da habe ich nebenbei das erste Mal den Robert Schorstein von Outwell kennengelernt, mit dem ich mich dann damals expliziert hatte, warum man nicht so ein großes Zelt stehen hatte. Und ja, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe und festgestellt habe, es gibt in Deutschland so gut wie keinen Händler, damals war meine Vision, es gibt keinen Händler. Mittlerweile habe ich ein paar kennengelernt. Die gab es anscheinend auch schon vorher, aber die habe ich einfach nicht gefunden. Habe ich die Idee gehabt, ich kann nicht der Einzige sein, der ein großes Familienzelt aufgebaut sehen will. Und deswegen mache ich einen Laden auf. Das war relativ pragmatisch, weil ich gedacht habe, ich kann nicht der Einzige sein, der ein Zelt von, keine Ahnung, damals 2.000, heute 3.500 Euro kauft, ohne es gesehen zu haben vorher.
Ja, das ist ja das Witzige, was du da erzählst. Einem, wenn man jetzt nicht aus dem Metier kommt und nicht auf der ständigen Suche nach Familienzelten ist, eigentlich nicht auffällt. Ne? Da muss ich fairerweise sagen. Wenn man aber dann nach Bonn kommt und ich kenne ja euer Geschäft und man kommt da rein, dann denkt man eigentlich, ja, sowas muss es ja 100 Mal in Deutschland geben.
Ja.
Aber gibt es nicht.
Nee, wie gesagt, ich habe jetzt 2, 3 Händler kennengelernt, die auch, also wo ich gesagt habe, dann musst du vielleicht, gut, dass du nicht an deinem Marketing arbeitest, deswegen bin ich bekannter als du, aber es gibt wenige, die das noch machen. Und es ist einfach so, dass ja viele große auch Ketten darauf ausgelegt sind, maximalen Umsatz bei minimalem Quadratmeteraufwand. Und da stellt man sich eben kein 50 Quadratmeter großes Zelt in den Raum. Und ja. Deswegen bei uns... wir haben das halt gemacht, deswegen haben wir mehr Latscherei, weil wir zwar genauso viele Nebenprodukte oder Zubehör haben, das aber eben alles als Dekoration in Zelten, Vorzelten, wie auch immer, stehen haben. Und wenn es dann jemand haben will, wir es aus dem Lager holen müssten, weil wir eben nicht diese typische Stahlregal-Mentalität haben anderer Discounter. Und deswegen kann man bei uns quasi, das sagen immer viele, bei dir ist wie so auf dem Campingplatz.
Ja, das stimmt. Also man kann, sage ich mal, ein Gefühl dafür entwickeln, wie es ist, in einem Zelt Zeit zu verbringen. Genau. Ich glaube, das ist ja das Entscheidende. Jetzt bin ich ja, wie gesagt, kein Familienzelter, bis auf mein Tunnelzelt, welches ich hatte. Aber da stand ja auch noch ein Dachzelt daneben. Aber wenn ich mir das so anschaue, es ist ja bei Zeltern schon wichtig, dass es ein Zelt ist, in dem ich wirklich Zeit verbringen kann.
Ja, also das war für uns damals, also das erste Zelt, was ich hatte, war ein Riesenzelt, aber es hatte an wenig Stellen Stehhöhe. Und wenn man jetzt anfängt auch mit Schränken, wenn man 3 Wochen irgendwo steht, Schränke, 4 Stühle, einen Tisch, einen Kühlschrank und das alles da reinbekommt, dann wird einem erstmal bewusst, dass wir ja auch immer in jedem Video sagen, hier stelle ich gerade das 5-Personen-Zelt vor, was wir aber für maximal 4 Personen empfehlen, besser 3. Und alle sagen, boah, was macht der da? Also das ist ja komplett überzogen. Nee, ist es nicht. Wenn ich in den meisten Zelten für 4 Personen Stühle und Tisch reinstelle und noch ein paar Taschen mal reinschmeiße, dafür haben wir immer unsere Zeltsäcke da liegen, dann fällt einem erst auf, bevor überhaupt eine einzige Person ein Zelt betritt, wie viel Kram darin rumsteht oder liegt. Ja. Und das können die Leute halt fühlen. Und das wollte ich eben darstellen, dass die Leute ein Gefühl dafür bekommen. Und für Materialien, für Größen, für Dimensionen, für Stehhöhen. Immer wenn ich ein Video mache, die mich kennen, wissen, ich bin unter 1,70 groß, ich habe überall Stehhöhe, aber wenn jemand mit 2,10 Meter ins Zelt reinkommt, dann will der halt prüfen, ob das funktioniert. Und das kann er eben bei uns.
Ja, okay. Genau. Gut, jetzt haben wir das geklärt, warum bist du Zelthändler, was macht Zeltenhaus, wobei das wird sicherlich nochmal eine eigene Folge zum Thema Familienzelte. Jetzt erzähle ich noch ein bisschen, was haben wir vor und warum habe ich dich angesprochen. Das liegt zum einen natürlich an der Vita, die wir gerade gehört haben und dessen, was du alles schon so erlebt hast und auch an verschiedenen Campingformen durchgemacht hast. Das liegt aber auch daran, dass wir, glaube ich, beide auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen unterwegs sind, sehr oft auch zusammen. Das heißt, wir wissen, wie wir miteinander umzugehen.
Stimmt.
Genau, meistens bleiben wir freundlich, von dem her ist das schon mal hilfreich für einen Podcast. Aber nee, wir haben, glaube ich, auch deswegen, weil wir auf sehr vielen Veranstaltungen sind, einen schönen Blick auf die Branche, auf die Community. Also ich unterscheide da wirklich, weil die Branche hat ja eher mit dem geschäftlichen Aspekt zu tun, die Community mehr damit, wie wir uns auch als Nutzer, weil wir beide sind ja auch Nutzer, in dieser Gemeinschaft der Camper bewegen und was uns auffällt, welche Anekdoten uns auffallen. Und ich glaube, da gibt es einiges, was sehr lustig ist, was man durchaus auch erzählen kann. Und wir können, und da freue ich mich besonders drauf, dass wir zusammen das ein oder andere Produkt auch mal auseinanderrupfen und entweder es in der Luft zerreißen, weil es es verdient hat, oder viel besser wäre, wenn wir etwas haben, was bedingungslos zu empfehlen ist, weil wir es selber geil finden. Ja. Also das ist auch so ein bisschen der Ausblick auf die Zukunft.
Genau. Also, da freue ich mich besonders drauf.
In der Luft zerreißen.
Ich sag mal, auf unseren eigenen Kanälen, bei Instagram oder bei YouTube, da mache ich halt Videos über Dinge, die ich gut finde. Ja. Aber ich gehe ja nicht vor die Kamera und sage hier übrigens, das habe ich nicht im Portfolio, weil das finde ich scheiße. Das sollte man vielleicht nicht machen. Ja. Und das fänden auch, glaube ich, meine Kollegen nicht so gut. In so einem freien Podcast, der einfach einen weiten Blick auf die Campingbranche hat, sieht man ja eine ganze Menge. Und man findet auch eine ganze Menge auf so Messen, wo man denkt so, okay, habe ich nicht verstanden.
Ja, genau.
Die Produkte, ja. Also man findet auch manchmal wirklich, wie du schon sagtest, komplette Highlights. Heute Morgen war jemand da, der hat uns eine Taschenlampe vorgestellt mit 12.000 Lumen. Wir haben die
Sonne, viel, glaube ich, oder?
Ja, der hat einen Kühlring oben die muss extra gekühlt werden. Ja. Ja, wie gesagt, super, aber wer braucht es, also außer am Campingplatz nur einen Tag stehen zu dürfen und dann wieder abzureisen? Also war jetzt nicht mein Produkt, aber das Produkt war super.
Ist geil, ne? Weil erinnerst du dich dran, als wir Teenager waren, da gab es diese LKWs, die so riesige Scheinwerfer hier drauf hatten, ja, genau. Die bei Discos oder bei großen Veranstaltungen da. Ich glaube, Taschenlampen können das heute.
Ja, das können die heute. Das können die.
Das sehr geil. Sehr abgefahren. Ja, gut. Nee, aber da gebe ich dir recht. Also vielleicht auch da ein kleiner Hinweis. Natürlich sind wir beide, und ich glaube, das eint uns auch, sehr positiv denkende Menschen. Also von dem her wird es deutlich mehr gute und interessante Produkte geben. Wir sind keine Hater und wir sind auch keine Dings. Aber wenn uns mal was auffällt, was man zumindest verbessern kann, dann ist es ja schon hilfreich. Weil es gibt durchaus öfter so, das beim Campen auch sehr oft, diese Situation, wo du denkst, hör mal, hat eigentlich mal ein Ingenieur, der das designt hat, hat der das mal wirklich im Alltag gebraucht, was er hier gemacht hat, oder was ist passiert?
Ne? Ich glaube, das ist ganz oft das Thema und das stellen wir immer wieder fest. Und das ist ja auch sehr schade, ehrlich gesagt, wenn man durch die Branche geht, dass sehr viele Leute, die in der Branche unterwegs sind, jobbedingt wenig mit dem Thema Camping zu tun haben.
Leider, leider.
Ja, genau. Ich meine, möchte ich jetzt keinem zu nahe treten, das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber dadurch entstehen, glaube ich, auch genau solche Dinge, dass da manchmal was produziert wird oder in Produktion geht, wo der Camper an sich denkt.
Also, genau. Ja. Ja. Ja, ich meine, man muss fairerweise ja auch sagen, es kann nicht jeder da arbeiten, wo er privat sich sozusagen auch bewegt, weil wenn du jetzt Konstrukteur vom Panzer bist, dann wäre das auch irgendwie merkwürdig, wenn du dich privat, genau, wenn du dich privat damit beschäftigst. Von dem her geht das nicht über. Aber es ist natürlich, ich finde, im Camping gibt es halt ein unfassbar gutes und breites Feld an Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren, mit Menschen zu reden, die Sachen schon mal ausprobiert haben. Also ich sag mal so, drehen wir es um, reden wir nicht über das Negative, sondern über das Positive. Ich glaube, im Camping, und das wollen wir so ein bisschen beleuchten in Zukunft bei Folgen, wenn Leute ein bisschen pfiffig sind und ein bisschen nachdenken, dann kommt man auf Produkte, die auch auf totale Begeisterung stoßen, obwohl sie super simpel sein können, weil sie ein Problem lösen oder weil sie besonders schön sind oder weil sie für ein ganz außergewöhnliches Thema sorgen oder Geschichten auch sorgen. Also das ist ja ich sag mal, bei uns geht's ums Gefühl. Am Ende des Tages.
Ja. Ich meine, was ich jetzt gerade lerne, wir hatten ja letztes Wochenende auch die Eröffnung unserer Camper-Werkstatt in Bonn, Camp Republic. Ja. Und diese Produktportfolio, was es für Fahrzeuge gibt,
unfassbar, ne?
Unerschöpflich. Ja. Und ich finde gerade alles geil, ich finde alles mega, ja, alles immer rinnende Rucksack, ich will das haben, aber wo ich immer denke, atme ein, atme aus, fragt mal jemanden, der sich damit auskennt. Und ob das jetzt wirklich, weil das ist ja so ein Thema, ich habe jetzt viel kennengelernt dürfen die letzten 2 Jahre an Technik, was wir auch da schon verbauen jetzt in der Garage, aber es gibt da, also allein das Produktportfolio an Trockentrenntoiletten ist schier unglaublich.
Oh Gott, nein. Ich habe in über 70 Folgen es wirklich erfolgreich geschafft, nicht über Trockentrenntoiletten zu sprechen.
Aber wenn könntest du mal die Yvonne von den Zeltkindern einladen, die hat dann sensationellen Zeitungsartikel.
Ja, das habe ich schon gehört, das machen wir vielleicht auch mal. Ja, das ist
die hat 45 Trockentrenntoiletten.
Ach, bist du noch zu retten. Nee, aber ich gebe dir recht, es gibt im Camping überdurchschnittlich viele Produkte, wo du davor stehst und dir denkst, okay, ich habe jetzt gerade keine Anwendung und ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht verstehe ich es auch nicht, aber es ist geil. Ich muss es haben.
Genau, ich will es haben.
Genau so ist es. Ja, naja, gut. Gut. Ja, ich würde sagen, wir sind wir haben uns ganz ursprünglich mal vor langer, langer Zeit ein Ziel gesetzt, dass eine Folge ungefähr eine halbe Stunde lang ist. Wir haben es noch nie geschafft und deswegen war es heute wichtig, auch ein bisschen drüber zu sein. Aber wir sind jetzt nah im Zielbereich und ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben, warum es Sinn macht, uns zuzuhören. Ja, wobei, das glaube ich eher nicht, aber...
Wenn man nichts Besseres zu tun hat, zum Beispiel.
Genau. Also wir haben einen guten Eindruck hinterlassen, dass wir uns miteinander unterhalten können. Genau. Und wenn dann andere noch zuhören, ist das ja auch toll. Nein, also dass wir mit meinem lieben Co-Host Dirk Langenfeld auf jeden Fall kurzweilige Podcast-Folgen hören werden und es ganz spannend sein wird. Von dem her vielen Dank, Dirk, dass du dieses investigative, rechercheorientierte Format mitmachst, wo es um deine Person ging und alles, was im Hintergrund so passiert. Aber jetzt haben wir, glaube ich, oder die Zuhörer haben einen schönen Eindruck davon, wer hier mit mir zusammen rumplaudert.
Ja, glaube ich
auch. Und ich freue mich auf das, was kommen mag.
Danke, Peter.
In diesem Sinne, immer freitags, wenn ihr Lust und Laune habt, lasst ein Abo da und ansonsten könnt ihr uns gerne weiterempfehlen. Und wenn euch mal ganz spannende Ideen kommen, hey, schreibt uns mal eine Nachricht und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere unfassbar geile Produkt, was wir noch nicht kennen, aber unbedingt mal testen sollten. Das machen wir immer gerne.
Sehr gerne.
In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Und Servus.